Ja, das ist richtig schön, wieder hier zu stehen. Hab euch vermisst und freue mich auf unsere neue Predigtreihe, die heute beginnt. Nah bei Gott, nah bei Menschen. Vor 29 Jahren, ein bisschen mehr, ein paar Wochen mehr, bin ich Christ geworden. Bin groß geworden in einem evangelischen Haushalt, aber bei uns ging man einmal, zweimal im Jahr in die Kirche an Weihnachten und die Eltern noch an Ostern. Zur Zeit der Konfirmation gingen wir dann häufiger, weil wir ja mussten. Aber eigentlich haben wir in Rheinland-Pfalz weder eine lebendige Kirche vor Ort gehabt, noch haben wir als Familie irgendeinen Sinn darin gesehen. Für uns hat Kirche, Gemeinde eigentlich nie eine Rolle gespielt, außer vielleicht an den Schnittpunkten des Lebens, wenn man einen Pfarrer zum Trauen braucht oder jemanden, der den Verstorbenen unter die Erde bringt. Damals war das noch so im dörflichen Rahmen. Da hat man die Kirche irgendwie aufgesucht. Ansonsten war im ganzen Dorf es so, dass Kirche eher ein peinliches Thema war. Wir hatten so ein paar Übermotivierte, die arbeiten im Kirchenvorstand mit und die gingen in die Kirche, aber die Nachbarn haben immer negativ über die geredet. Die Kirchgänger, das war was Negatives. Es war nicht negativ, zum Frühshoppen zu gehen um 11 und leicht angeheitert um 12:30 zum Mittagessen zu schwanken. Es war kein Problem, um 1 Uhr auf den Fußballplatz zu gehen und Dinge zu tun, für die man Christen immer kritisch angucken würde. Die Leute haben sich Schals angezogen. Stellt euch mal vor, ihr würdet hier mit Schals kommen, VMS-Lingen, blau-weiß. Und beim Lobpreis würdet ihr stehen und mit diesen Schals und vielleicht Wunderkerzen anmachen oder lauthals brüllen. Oder wir hätten so einen Vorbrüller hier mit einem riesen Megafon, der euch immer da entgegenbrüllt und ihr antwortet, ja, geht mal zum VfB in die richtige Fankurve, da kriegt ihr mit, wie sowas läuft. Und das finden Leute völlig normal in unserem Land. Die EM geht dieser Tage los, da sind die alle, also ich meine, da schminken sich sogar Männer. Schwarz-rot, Gold auf der Backe. Oder was, die Wange? Ich weiß es nicht. Und dann Fähnchen, die Autos, Lidl hat einen riesen Umsatz gemacht und die anderen Discounter, die Fähnchen an den Autos und das ist überhaupt nicht peinlich. Aber stellt euch vor, die VM-Flagge würde am Auto so draußen am hinteren Fenster so flackern und dicke Aufkleber, Jesus Christus kommt wieder. In den 70er Jahren war das ja so. Meine Frau fuhr so einen alten Käfer, das war unser erstes Auto, so ein 1200er Sparkäfer, der hat nur 8 oder 9 Liter gebraucht und war damals ein sehr energieeffizientes Fahrzeug und mit dem sind wir dann da so rumgefahren und wir waren richtig, als wir Christen geworden waren, richtig begeisterte Nachfolger von Jesus und das Auto war vollgeklebt mit Aufklebern und einmal steht sie an der Tanke, tankt und dann kommt so ein anderer, der auch tankt, guckt sich das Auto an und sagt, na, ihr Auto wird auch nur von Jesus Aufklebern zusammengehalten. Aber das hat man gemacht und naja, Leute haben dann die Nase gerümpft, fanden das eigenartig und jetzt sind wir ja alle älter geworden und wohlerzogen, sowas Peinliches tun wir uns nicht mehr an, bis die EM kommt und wir hoffen alle auf das Fieber. Und so war das auch bei uns im Dorf. Man konnte sich für Fußball begeistern, für Handball. Aus dem Dorf, wo ich herkomme, da kamen Kunstrad-Weltmeister. Wir hatten so eine ganze Familiendynastie, die konnten so hammermäßig Kunstrad fahren. Da wurde einer nach dem anderen aus der Familie Weltmeister. Und dann gab es einen dicken Aufmacher im örtlichen Nachrichtenblatt. Das kam immer donnerstags und es war immer ganz groß. Und von Kirche wurde eher peinlich berichtet. So, keiner hat aus vielleicht Wertschätzung und Ehrerbietung der Kirche gegenüber das zu kritisch öffentlich gesagt. Aber wenn dann so der Jahrmarkt war und man im Bierzelt zusammensaß und schon mal so 3 halbe Intus hatte und der Pfarrer auch 3 halbe Intus hatte, der war dafür bekannt, dass er auch sehr gerne mitgetrunken hat. Und da hat man schon mal auch abfällig über die Kirche geredet. Und es geht bis heute so, man kann in Deutschland über alles reden, aber man darf in Deutschland nicht über das reden, was man verdient und über Kirche. Das sind die 2 Tabuthemen unserer Gesellschaft. Man redet über Sex, man redet über Urlaub, man redet über Kollegen, man redet über Verwandte, man redet über Sport sowieso. Das sind alles sehr willkommene Themen. Männer reden gerne über technische Spielzeuge. Aber wenn man über Kirche spricht, wird es auf einmal peinlich still. Ihr müsst es mal am Arbeitsplatz ausprobieren, einfach mal bei der Frühstückspause. Und zwar so, über Gott kann man ja noch reden. Das ist ja mittlerweile einigermaßen akzeptiert, aber ihr müsst mal Gott ein bisschen konkretisieren und beginnen, über Jesus zu reden. Und dann habt ihr sofort den Stempel. In vielen Arbeitsplätzen ist das so. Und wie gesagt, über das, was man verdient, sollte man ja auch nicht reden. Und so war das, so bin ich groß geworden, hatte keine Beziehung zu Kirche und Gemeinde und verstand auch nicht, warum meine Nachbarn, die in so eine Freikirche gingen, Sonntag für Sonntag zu verrückten Uhrzeiten aufstanden und das Auto, die Frau, die kam immer zu spät, das Auto lief bei laufendem Motor ewig im Hof, wir wurden dadurch wach. Also wir hatten nicht so, der erste Eindruck von Christen war nicht so angenehm für uns. Und ich weiß noch, dass wir so manches Mal am Frühstückstisch saßen und uns gefragt haben, was soll das alles? Was soll dieses ganze fromme Zeug? Wir haben es nicht verstanden. Wir verstanden nicht, was Kirche für eine Aufgabe hat, was Freikirche und Gemeinde für eine Aufgabe hat. Hatten keinen Plan. Und ich glaube, es geht vielen Menschen unserer Gesellschaft so. Ich glaube, dass es vielen Leuten geht, die können mit dem Thema wenig anfangen. Unsere Predigtreihe will uns ein bisschen nahe bringen, was Sinn und Zweck und Aufgabe dieser Kirche Jesu Christi ist. Und heute beginnen wir mit der Predigt. Den Slogan, nah bei Gott, nah bei Menschen, den habe ich von einem Freund gehört. Neben meiner Aufgabe als Pastor dieser Gemeinde bin ich als Gemeindeberater tätig. Und neulich saß ich in so einem Gemeindeleitungskreis einer größeren Gemeinde, 400 Gottesdienstbesucher plus haben die. Und dieser Gemeindeleitungskreis überlegte, wie könnte man griffig formulieren, was Auftrag und Identität der Kirche Jesu Christi ist. Wie könnte man das griffig formulieren und knapp? Und dann sagte der Kollege, ich habe das von anderen aus der Schweiz gehört, also ursprünglich kommt der Satz wohl aus der Schweiz, wo auch jetzt die EM stattfindet, sagte, da habe ich das gehört. Und dieses Motto fand der Gemeindeleitungskreis gut und mir ist es nachgegangen. Ich dachte, das ist ein interessantes Motto, nah bei Gott, nah bei Menschen. Ja, das könnte den Auftrag der christlichen Gemeinde gut beschreiben. Wenn man in so eine Gemeinde kommt, wenn heute Morgen ihr hierher gekommen seid, sollten diese beiden Dinge hier passieren. Wir sollten nahe zu Gott kommen durch diesen Gottesdienst und wir sollten nahe zu Menschen kommen. Seit 2000 Jahren gibt es die Gemeinde von Jesus Christus. Am Pfingsten war ihre Geburtsstunde und sie geht auf Jesus zurück. Das ist ja die Gemeinde von Jesus Christus und Jesus hat genau das gemacht. Jesus hat Menschen nahe zu Gott, dem Vater, gebracht und Jesus hat Menschen zueinander gebracht und ist selbst Menschen nahe gekommen. Das war im Gegensatz zu vielen anderen Religionen, wo es um so Kulte ging, wo man irgendwas Kultisches gemacht hat, hat Jesus Christus Nähe gebracht. Er hat Gott den Namen Vater gegeben, etwas, was im Islam undenkbar ist, Gott als Vater zu bezeichnen. In vielen anderen Religionen, ich habe gerade gestern mit Willi gesprochen, die ja auf dieser wunderschönen Insel Bali waren und haben einen hinduistischen Tempel besucht. Und ich habe gedacht, sie könnte heute Morgen mal ein Zeugnis geben, aber das machen wir jetzt nicht. Sagte, da hat sie so einen Hindu-Führer geführt durch diesen Tempel. Und im Gespräch wurde deutlich, dieser Mann gibt die Hälfte seines Einkommens diesen Göttern, diesem Tempel. Und im Nachfragen, warum er das denn macht, so ein großes Opfer, wurde deutlich, der Mann hat Angst. Und das ist das Normale, was weltweit üblich ist im Kontext von Religion, dass Menschen sich diesem Gott zuwenden oder einem Gott zuwenden, weil sie Angst haben. Und das ist auch in unserer Kultur so. In wie vielen Autos hängen irgendwelche so Symbole, Heiligenbilder oder Kreuze oder Rosenkränze oder was auch immer, die einen beschützen wollen, sollen, bewahren sollen. Vor wie vielen Häusern sind solche Symbole? Weil man bewahrt bleiben will. Man hat Angst und man braucht Gott als Schutz. Manche haben vor Gott selbst Angst und wollen ihn besänftigen, indem sie ihm Dinge geben. Jesus Christus kommt und ändert es komplett. Sagt, ihr braucht keine Angst vor Gott zu haben. Er ist der liebende Vater. Er ist der, der sich der Menschheit zuwendet. Er ist der, der für euch ist. So wird Jesus vorgestellt. Und so bringt Jesus uns Gott nahe. Und dann ruft er die 12 Nachfolger. Wir werden das in den nächsten Wochen ja bearbeiten. Da ruft er die 12 Nachfolger zusammen und bildet unmittelbar eine Gemeinschaft. Und Menschen kommen in der Gegenwart Jesu einander nahe. Und wenn man sieht, wie Jesus das vorgelebt hat, er war sensationell intensiv mit Gott, dem Vater, im Kontakt. Und die Art und Weise, wie Jesus Menschen begegnet ist, ist atemberaubend. Was er mit der Frau am Jakobsbrunnen macht, wer sich ein bisschen in der Bibel auskennt, wie er Menschen insgesamt begegnet, atemberaubend. Und das ist die Idee, die hinter Gemeinde steht. Die Idee hinter der Gemeinde, die ist übrigens entstanden, bevor diese Welt geschaffen wurde. Die Idee, der Epheserbrief sagt uns das, die Idee zur Gemeinde, die ist geboren worden, bevor diese Welt geschaffen war. Und die Zukunft der Gemeinde, die glorreiche Zukunft, wir wirken in unserer Gesellschaft ziemlich manchmal kümmerlich. Unsere glorreiche Zukunft wird nach dem Ende dieser Welt erst richtig deutlich werden. Die Gemeinde von Jesus Christus ist, bevor diese Welt geschaffen wurde, erdacht worden und ihre Bestimmung wird sich vollständig entfalten, wenn dieser Zeitlauf zu Ende geht. Jawohl, Christen glauben, dass diese Welt nicht immer bestehen wird. Diese Welt hat einen Anfangs- und einen Endpunkt. In Gottes Wort heißt es, siehe, ich mache alles neu. Und Gott wird abwischen, jede Träne und jeden Schmerz wegnehmen und jedes Geschrei. Und das Alte ist vergangen. Jesus spricht in Offenbarung, siehe, ich mache alles neu. Ihr lieben Freunde, Bekannte, Geschwister dieser Gemeinde, auf diesen Punkt leben wir hin. Wir leben nicht auf den Punkt, dass wir durch das Christentum diese Welt zu einem immer, 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 immer schöneren Ort machen. Manche nehmen das Evangelium und benutzen es, um ihr eigenes Leben irgendwie zu verbessern. Aber das ist eine Täuschung. Natürlich wird das eigene Leben, wenn man Kontakt zu Jesus hat, besser. Da entwickelt sich was, tatsächlich. Aber die eigentliche Absicht des Evangeliums liegt nicht in dieser Welt und liegt nicht in diesem Leben. Das ist der Horizont, hinter dem das ganze Thema Gemeinde zu sehen ist. Was ist die Bestimmung der Gemeinde? Ihre Bestimmung ist, bevor diese Welt geschaffen wurde, festgelegt worden. Und ihre Bestimmung wird sich schlussendlich entfalten, wenn diese Welt zu ihrem Endpunkt gekommen ist. Warum ist Gemeinde so wichtig? Was hat Gott sich denn gedacht bei all dem? Die Gemeinde ist aus Gottes Sicht für den Menschen absolut zentral. Und wenn man das verstehen will, muss man anfangen, woher der Mensch kommt und was seine Grundbedürfnisse sind, wie er konstruiert worden ist. Der Mensch ist von Gott geschaffen worden und tief in unserem Herzen ist diese Ahnung verankert. Der Soziologe Niklas Luhmann hat den Satz geprägt, den kennt ihr wahrscheinlich, der Mensch ist unheilbar religiös. In uns steckt etwas drin, was eine Ahnung ist, wie so ein Melder, wie bei so einem GPS-System. Wir haben so einen Empfänger eingebaut und der funkt ständig. Und wenn wir ihn nicht überlagern mit den vielen Stimmen, die wir täglich hören, mit den vielen Ablenkungen unseres Lebens, dann kommt dieses Signal an. Da gibt es einen Gott. Tief in unserem Herzen ist es verankert, da ist eine Ahnung, dass es einen Gott geben könnte. Und immer wieder funkt unser Herz und signalisiert uns diesen Punkt. Der Philosoph Robert Spemann, das ist der bedeutendste Philosoph, den die deutsche Kultur im Augenblick noch hat. Er lebt in Stuttgart, war Professor in München gewesen. Dieser Robert Spemann, der nennt das Ganze, das finde ich total schön, das Gerücht von Gott. Das Gerücht von Gott hält sich in der Menschheit und lässt sich nicht ausmerzen. Unter den Menschen ist eine Ahnung, ein Gerücht, da gibt es einen Gott. Außerhalb unserer selbst gibt es diese Wirklichkeit des lebendigen Gottes. Der ist da und unser Herz empfängt seine Signale und immer wieder merkt ein Mensch im Laufe seines Lebens, dass es da einen lebendigen Gott gibt. Das Gerücht von Gott. Wenn man es biblisch ausdrücken will, findet man diesen Text aus Prediger 3, Vers 11. Da lesen wir, alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit. Und dann dieser entscheidende Gedanke, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Nur dass der Mensch das Werk nicht ergründet, das Gott getan hat, vom Anfang bis zum Ende. Hey, Gott hat Ewigkeit in dein Herz gelegt. Das ist dieses GPS-Modul. Gott hat eine Ahnung in dich hineingepflanzt, die dir sagt, es gibt einen Gott. Es gibt eine Bestimmung für unser Leben. Wir sind kein Produkt des Zufalls und keine Laune der Natur, sondern da ist ein Schöpfer, der hinter all dem steht, der sich willentlich uns zugewandt hat, der unser Leben in Existenz spricht und erhält und der unserem Leben Bestimmung, Sinn und Zweck gibt, auf das unser Leben hinläuft. Und es ist wie in einer Kinoverführung. Früher, wenn man diese Frage in so einer Freikirche gestellt hätte, wäre es immer schwierig gewesen, wenn ich gefragt hätte, wer war denn schon mal im Kino? Da hätte sich kaum einer gemeldet. Heute ist das anders. Ich denke, die allermeisten von euch waren schon mal im Kino. Und wenn man ins Kino geht, hat man eine große Leinwand. Was gibt's ja heutzutage auch in Kirchen, so hier von euch aus gesehen links. Und da sieht man dieses Bild. Und jetzt könnte man denken, dieses Bild ist die Wirklichkeit. Aber dieses Bild ist nicht die Wirklichkeit. Auf der Leinwand läuft ein Film im Kino ab. Da bewegen sich Figuren, das sind Handlungen. Das ist alles so lebendig in diesem Film. Und gute Filme, die ziehen einen so richtig in die Handlung rein, dass man alles vergisst. Aber Fakt ist, diesen Film gibt es nur, weil es einen Filmprojektor gibt. Und ohne den Filmprojektor würde es den Film nicht geben. In unserem Fall ist es ein Beamer, bei einem guten Kino steht so ein richtig hammermäßiger Filmprojektor. Jetzt können Leute sagen, aber ich sehe den Filmprojektor überhaupt nicht in dem Film. Du, ich habe schon so viele Filme gesehen, ich habe noch nie einen Filmprojektor im Film gesehen. Dieser Film, der existiert irgendwie. Das Gerücht vom Filmprojektor ist nur ein Gerücht. Weil ich habe das noch nie in dem Film gesehen. Und ich glaube ja nur, was ich sehe. Aha, tut mir leid für dich. Ich glaube nur, was ich sehe, das hört sich klug an, ist aber eigentlich eine dumme Aussage. Ganz ehrlich. Jeder, der sich ein bisschen in der Kinotechnik auskennt, weiß, keine hervorragende Projektion eines tollen Films ohne einen qualitativen Filmprojektor. Wir sehen im Kino die Wirkung, aber wir sehen nicht die Ursache. Und so ist es auch in unserem Leben. Wir sehen die Wirkung. Die Wirkung des Gottes in der Schöpfung, wir sehen die Wirkung seines Handelns und seiner Gegenwart und seines Daseins. Und wir ahnen seine Existenz in dem Gerücht über Gott, aber die Ursache sehen wir nicht. Die Ursache sehen wir nicht. Seine Wirkung kann man in allen Kulturen, zu allen Zeiten beobachten. Heike und ich, wir hatten ja das Vorrecht, auf der wunderschönen Insel Rhodos 2 Wochen zu verbringen, Kalimera. Und haben diese Insel, die ja voll von Geschichtszeugnissen ist, bereist. Und wenn ihr dann an diese tollen Stellen kommt, zum Beispiel in Lindos, das war eine Stadt, wo Paulus gelandet ist, in der Paulusbucht, und das Evangelium auf die Insel Rhodos gebracht hat, dann geht man hoch auf die Akropolis, das heißt über der Stadt. Das war der höchste Platz, den es in den griechischen Städten gab. Und auf der Akropolis von Lindos sind 2000 Jahre Geschichte zu sehen. Da hat man zunächst den Tempel der Athena. Leute hatten eine Ahnung, dass es einen Gott geben könnte, und auf ihre Art suchten sie diesen Gott und dienten dem Gott. Und diesen exponierten Plätzen haben sie religiöse Gebäude aufgestellt. Da wohnte nicht der Bill Gates der damaligen Zeit, sondern diese exponierten schönsten Plätze waren Plätze, wo die Götter angebetet wurden. Die Griechen hatten eine Ahnung, aber auch all die anderen Kulturen und Religionen hatten Religion und die Ahnung von diesem Gerücht von Gott. Wenn man dann in Lindos auf der Akropolis ist, findet man dann durch die ganze 2000-jährige Geschichte dann die steinernen Zeugnisse bis zur byzantinischen Zeit. Dann steht dann so ein schönes altes Kirchlein und dann kamen ja die Kreuzfahrer auf die Insel Rhodos und haben dann ihre dicke Festung da gebaut, und immer war irgendwie Gott im Spiel. Das Gerücht von Gott hat sich trotz allem nicht ausmerzen lassen. Mit der Zeit der Aufklärung, erst vor 200, 250 Jahren, begann dieses Gerücht von Gott verdrängt zu werden. Leute begannen nicht mehr Gott als absolute Autorität zu setzen, sondern ihren Verstand. Und sagten, mit meinem Verstand kann ich alles beurteilen. Und der Verstand wurde zum Gott. Und die Beurteilung, ob es einen Gott geben kann oder nicht, Diese Beurteilung wurde dem Expertenverstand übertragen. Wieso eigentlich? Was prädestiniert den Verstand zu beurteilen, ob es einen Gott gibt? Woher hat der Verstand diese Fähigkeit, es wahrzunehmen? Man hat den Verstand in diese Rolle gebracht. Der Mensch dachte, dass er bald alles erklären könnte. Die Wissenschaft machte Riesenfortschritte und man konnte immer mehr verstehen, begreifen, erklären, durchschauen. Und es hat dem Menschen eine gewisse Arroganz gegeben. Der Mensch dachte, bald ist alles erklärt. Und für Gott war kein Platz mehr in unserer Kultur. Übrigens in anderen Kulturen war das nicht so. Das ist jetzt stark die europäische Kultur. Und der Vater der modernen analytischen Philosophie, der Ludwig Wittgenstein, der hat dieses Phänomen untersucht. Und er sagt, zu glauben, dass es keinen Gott gibt, ist die Täuschung der Moderne. Zu glauben, dass man alles erklären kann, dass man alles darstellen, alles verstehen kann, ist die Täuschung der Moderne. Denn Naturgesetze erklären ja nicht die Welt. Naturgesetze beschreiben nur die strukturelle Regelmäßigkeit. Naturgesetze sagen nur, was passiert und welche Strukturen dahinter stehen. Aber sie erklären nicht, warum es so ist, und sie erklären auch nicht, warum es sie selbst gibt. Kein Hinweis auf den Ursprung der Welt. Der Mensch kommt von Gott nicht los. Letztes Jahr hatten Heike und ich die Möglichkeit, eine Ausstellung in Karlsruhe zu besuchen, im Schloss, wo quasi die Wiege der Menschheit dargestellt wurde. Und man hat eine Siedlung gefunden, die ist 11.000 Jahre vor Christus datiert und liegt in Südanatolien, das ist in der Türkei. Ich zeige euch mal die Siedlung. Und in dieser Siedlung, 11.000 Jahre vor Christus, sind die Hauptgebäude religiöse Gebäude. Schon 11.000 Jahre vor Christus, ob man dieser Datierung so zutrauen kann oder nicht, das ist eine andere Frage, auch nicht relevant jetzt. Aber schon 11.000 Jahre vor Christus war im Menschen die Ahnung von einem Gott. Und es hat fast die ganze Geschichte der Menschheit geprägt. Nur einen kurzen Zeitraum hat die Wissenschaft gemeint, es zurückdrängen zu können. Und jetzt kommt es mit Macht zurück. Denn das Zeitalter der Moderne ist zu Ende. Wir sind im Zeitalter der Postmoderne. Und Menschen wissen und spüren und merken, dass man mit dem Verstand und mit der Technik nicht alles erklären kann. Und seit die Quantenphysik, für die Leute, die da Ahnung haben, seit die Quantenphysik etwas beschrieben hat, was sonst noch Wirklichkeit abbildet, ist auch jedem Wissenschaftler klar, dass nicht alles mit dem Prinzip Ursache, Wirkung und Logik erklärbar ist. Und der Islam, und damit machen wir mal diese Hinführung, bringen wir mal auf den Punkt, ich will euch ja nicht einen wissenschaftlichen Fachvortrag halten, erstens kann ich das gar nicht, aber ein bisschen denken müssen wir schon, das mute ich euch auch zu. In der Kirche gibt man ja seinen Verstand nicht an der Garderobe ab. Das machen ja Schüler in der Schule, aber nicht in der Kirche. Und mit dem Aufkommen des Islam seit dem 11. September 2001, den Anschlägen aufs World Trade Center, drängt mit Macht die religiöse Frage wieder in unsere Gesellschaft. Und während unsere evangelische Kirche noch vor Jahren sich unklar im Verhältnis zum Islam zum Beispiel geäußert hat, hat Bischof Huber mutige, klare Aussagen zum Unterschied des christlichen Glaubens zum islamischen Glauben von sich gegeben, wofür er sehr angegriffen worden ist. Sehr mutig hat der Papst wieder davon geredet, dass wir für Juden zu beten haben, dass sie Jesus Christus als Herrn anerkennen. Und es ist viel Trubel um diesen Aufruf im Karfreitagsgebet. Aber übrigens, wem hat denn Jesus Christus eigentlich das Evangelium zuerst gesagt? Wem hat er denn gesagt, tut Buße, kehrt um? Wir Christen haben zwar eine schwierige Geschichte im Umgang mit Juden und das sollten wir immer beachten und ein sehr großes Feingefühl haben, aber der Auftrag, unseren jüdischen Freunden das Evangelium von Jesus Christus zu sagen, der ist nicht aufgehoben. Und so drängt sich die religiöse Thematik wieder in unser Leben hinein. Der Mensch, das ist das Erste, was ich sagen will, komm von Gott nicht los. Tief in seinem Herzen funkt ein GPS-Modul. Ewigkeit ist in sein Herz gelegt. Er weiß, es gibt einen Gott, auch wenn er nicht beschreiben kann, wer er ist und wie er ist und wo er ist. Aber tief in ihm ist diese Ahnung hinterlegt. Und biblisch betrachtet ist die Position sehr stimmig. Denn wenn wir in die Bibel reinschauen, 1. Mose, entdecken wir, dass der Mensch kein Produkt des Zufalls ist, sondern von Gott geschaffen wurde. Und der Auftrag, zu dem Gott den Menschen geschaffen hat, zuerst den Adam, war, mit Gott eng verbunden zu leben. In 1. Mose 3, Vers 8 heißt es, dass Gott in der Kühle des Abends in den Garten kam und Adam und Eva haben einen Spaziergang gemacht. Ich stelle mir das manchmal so vor. Also zwischen Euphrat und Tigris im heutigen Iran ist ja der Garten Eden gelegen. Und ihr müsst euch vorstellen, brütende Hitze. Und Gott hat ja echt auch einen Verstand. Der kommt ja nicht mittags um 12, sondern abends, wenn das laue, kühle Lüftchen weht. Dann kam Gott, ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. Und Adam und Gott sind durch den Garten gegangen und haben die Dinge betrachtet. Und da entstand Partnerschaft und Freundschaft. Gottes Idee war, den Menschen als Ebenbild zu haben, als Gegenüber. Gott wollte nie der Despot des Menschen sein, sondern der Freund, der Vater, der Liebhaber, der nahe ist. Und Adam und Gott gingen durch den Garten. Das ist tief in unserem Herzen. Diese Ahnung ist tief in uns drin. Wir sind dafür geschaffen. Und Gott kam in diesen Garten und dann haben die über die Tiere geredet. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal so richtig bewusst geworden ist. Die Namen der Tiere kommen nicht von Gott, sondern Adam bekam den Auftrag, dass er den Tieren Namen geben soll. Da kam dieses Viech mit diesem langen Rüssel und Adam hat gesagt, Elefant. Seither heißt es Viech Elefant. Gott nimmt den Menschen als Partner und gestaltet mit ihm Geschichte. Das ist die Berufung, das ist der Adel des Menschen. Unsere Berufung ist nicht, hinter irgendeinem Band zu stehen und immer so eine stupide Funktion auszuführen, sondern Gottes Gedanke war, und so hat er uns liebevoll, kreativ und fähig begabt und geschaffen, dass wir mit ihm schöpferisch tätig werden, dass wir kreativ tätig werden. Und Gott hat seine Schöpfung so angelegt, dass vieles nicht offensichtlich zu sehen ist. Und ich kann mir vorstellen, dass Gott so manchmal da saß und gedacht, na, entdecken Sie jetzt die Elektrizität? Werden Sie das Rad rausfinden? Oh, was ist denn das für ein Teil? Da müssen Sie noch üben. Und als dann das Rad richtig rund war, ich glaube, dass Gott im Himmel saß und gedacht, wow. Und wisst ihr was? Gott hat schon Schumi im Kopf gehabt und gedacht, ihr werdet mal richtig schnell mit dem Rad fahren. Aber eins nach dem anderen. Und so ist diese ganze Schöpfung voll mit Überraschungen. Und Gottes Gedanke war, dass Menschen nicht passiv, so wie im Schlaraffenland, das ist diese menschlich perverse Vorstellung von Glück. Aber es ist kein Glück, wenn man alles hat und sich nicht mehr bewegen muss. Das Leben wird langweilig und öde. Sondern Gottes Gedanke war, vieles zu verstecken, so wie Kinder an Ostern von ihren Eltern alles versteckt bekommen. Und Eltern da sind und sagen, na, wird das schaffen? Und dann findet das Kind die Eier vielleicht, die versteckt sind. Und Eltern sind stolz, wenn Kinder schwierige Probleme lösen können. Sagen, boah, Mensch, toll, wie das Kind sich entwickelt. Ganz der Vater, sagt dann der Mann. Und so hat Gott sich das vorgestellt. Der ist nicht so ein platter, flacher Typ, der uns vollstopft mit allem, was wir meinen, dass es uns gut tun würde. Wir merken, dass mit zunehmendem Materialismus unser Leben flach wird, uninteressant wird. Mensch, wenn dann die Leute immer so eine Mattscheibe da reingucken, fasziniert Kinder stundenlang, das war nicht Gottes Gedanke von Kreativität. Und so hat Gott den Menschen geschaffen und Adam diesen Job gegeben, aber Adam war völlig überfordert. Er hat vielleicht noch einen Elefanten, den Affen entdeckt, noch ein paar. Und das ist wie wenn dein Chef dich so beobachtet und sagt, Mensch, das packst du nicht alleine. Wir müssen dir einen fähigen Mitarbeiter an die Seite stellen. Und da ist ja der Mensch immer so ein bisschen irritiert. Das merkt ihr in Betrieben, wenn ihr eine Arbeit habt und euer Chef sagt, ich stell dir noch jemanden zur Seite, der dir hilft. Da fühlt man sich ja komisch so, ja, wie schaffe ich es nicht alleine? Bin ich nicht gut genug? Und wenn dann richtig fähige Ergänzung kommt, das irritiert einen dann ja beruflich, ne? Wenn dann so richtig fähige Leute kommen. Und genau das macht Gott. Gott stellt dem Mann, der sein Bestes gibt, aber es nicht schafft, eine absolut fähige Ergänzung an die Seite. Und Männer haben es bis heute noch nicht gepackt, dass Gott als Hilfe die Frau vorgesehen hat. So Männer versuchten Frauen immer dann klein zu halten und klein zu reden, aber so war das von Gott nicht gedacht. Sein Gedanke war eine Hilfe, die zu ihm passt. Jemand, der dich so ergänzt, Mann, dass du es zustande bringst, dass du den Punkt triffst. So hat Gott sich das gedacht. Und dann waren Adam und Eva zusammen. Und ihr müsst euch vorstellen, diesen Garten Eden. Seid ihr mit drin? Könnt ihr damit denken, wie der Garten ist? Riecht ihr den Garten? Wow, wir sind im Garten Eden und der Mensch hatte als Normalstandard die Nähe zu Gott Tag für Tag, die freundschaftliche Liebe zu seinem Schöpfer in seiner unmittelbaren Gegenwart, von der er leben würde, die ihm alles geben würde. Das hatte er mit Gott. Und dann schafft Gott diese zweite Komponente, bringt einen zweiten Menschen dazu. Und der Adam sieht die Eva und ist auf den Schlag verknallt. Er verliert sein Hirn. Bis heute ist es nachgewiesen. Männer haben, egal. Jedenfalls, er verliebt sich in diese Frau. Und die beiden werden ein Paar. Und der alttestamentliche Begriff für zusammenschlafen heißt erkennen. Ein tiefes Erkennen geschieht zwischen den beiden. Deshalb wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen. Die beiden werden ein Fleisch sein. Etwas Neues geschieht. Und durch diese Nähe zwischen den beiden entsteht neues Leben. Was für ein unglaublicher Gedanke. Gott hätte das doch mit der Vermehrung ganz anders konstruieren können. Aber es braucht die Nähe zwischen zwei Menschen, die intime Nähe zwischen zwei Menschen, dass neues Leben entsteht. Und das war Gottes Plan. Gottes Plan war von Anfang an, dass wir nah in seiner Gegenwart leben würden und nah miteinander leben würden. Und diese Ahnung ist in uns drin. Das ist unsere Grundprogrammierung. Das ist zutiefst in unserem Herzen hinterlegt. Tief, tief in unserem Innern wissen wir, dass unsere Bestimmung ist, nahe bei Gott zu leben und nahe miteinander zu leben. Und dann kam dieser tragische Moment in diesem Garten Eden. Wenn man sich da mal so wirklich reindenkt, ich sage euch, mich berührt es jedes Mal aufs Neue, obwohl ich die Geschichte so oft schon gelesen habe. Da war diese Nähe, es war so perfekt, es war so rein, es war so heilig, es war so schön. Alles, wonach wir heute uns sehnen, war in diesem Garten Realität. Und dann kommt der Moment, wo der Mensch gegen Gott rebelliert. Das Grundproblem des Menschen ist die Auflehnung. Im Neuen Testament heißt es mal, wir wollen nicht, dass dieser über uns König sei. Und so haben Adam und Eva gegen Gott rebelliert. Sie haben diese wunderbare Gemeinschaft aufs Spiel gesetzt und diese wunderbare Gemeinschaft verloren. Und tief in uns drin ist dieser Schmerz bis in diesen heutigen Tag, in jedem Menschen. Wir spüren, dass wir eine andere Bestimmung für unser Leben haben und wir suchen dieses verloren gegangene Paradies. Und in diesem verloren gegangenen Paradies ging es darum, Gott nahe zu sein. Und manche, die bringen ja Gott auf so eine fromme, sterile Ebene. Die denken, wie der Münchner im Himmel, so eine ganze Ewigkeit der Halleluja, da irgend sowas rumbrüllen, auf irgendeiner Harfe spielen. Die haben ja gar nicht verstanden, wer Gott ist. Gott, der Schöpfer von Himmels und der Erde, der Erfinder der Farben, der Erfinder der Formen, der Erfinder der Pflanzen, der Schöpfer der Tiere, der Kreator des ganzen Universums, dessen Größe wir uns nicht im Ansatz vorstellen können. Der will mit uns Gemeinschaft haben. Und das ist der Adel des Menschen. Und das haben wir tief in uns verloren, durch diesen Sündenfall, aber die Ahnung ist geblieben. Mein Leben hat eine andere Bestimmung. Ich bin nicht dafür da, dass ich 5 Tage von 8 bis 5 in irgendeinem Büro sitze. Das kann nicht die letzte Bestimmung meines Lebens sein. Es ist Teil meines Lebens, ja, aber es ist nicht die Bestimmung meines Lebens. Dahinter muss etwas Größeres liegen und diese Ahnung hat jeder Mensch. Weil in ihm die Grundlage, die Herkunft immer noch lebt. Der Mensch spürt, was seine Herkunft ist. Aber sie war verloren. Und der Mensch begann, diese verlorene Herkunft, dieses verlorene Paradies zu suchen. Und Religionen entwickelten sich. Der Mensch auf der Suche nach Gott. Religion ist der Ausdruck des Menschen, der Gott sucht. Christentum ist Gottes Antwort. Gott kommt zum Menschen. Es gibt auch christliche Religion, aber wahres Christentum ist, Gott kommt zum Menschen. So hat sich über die ganze Menschheitsgeschichte Religion entwickelt, weil der Mensch Gott suchte. Er suchte sein verloren gegangenes Paradies. Jetzt habe ich hier eine Folie, da muss ich mal... Genau, die habe ich vergessen, euch zu zeigen. Das ist die aus 1. Mose 3, Vers 8. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte bei der Kühle des Abends. Und an diesem Bibelvers habe ich euch auch nicht gegeben gehabt. Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Wir haben dieses Paradies verloren. Bis in unsere Gesellschaft spüren wir essen. Wir versuchen immer wieder ein Abbild zu finden. Aber wir werden es nie finden. Selbst der schönste Urlaub auf Rhodos oder auf Bali verblasst wieder. Wir merken, das kann nicht unsere Lebensbestimmung sein. Es gehört zu unserem Leben. Genießen zu können gehört zu unserem Leben, aber es ist nicht unsere letzte Bestimmung. Gott hat sich dem Menschen wieder zugewandt. Das war der Punkt, mit dem dann die Geschichte der Gemeinde begann. Gott suchte einen Weg zur Menschheit, um ihr den Weg zurück in dieses verloren gegangene Paradies zu öffnen. Das war sein Gedanke. Gemeinschaft miteinander und Gemeinschaft mit Gott. Wir spüren, dass Gemeinschaft für uns so zentral ist. Wir werden so verletzt in Gemeinschaft, wie man nie verletzt werden kann. Die schlimmsten Verwundungen unseres Herzens und unserer Seele erleiden wir in der Gemeinschaft. Und die schönsten Erfahrungen des Lebens erfahren wir in der Gemeinschaft. Wenn man alleine eine schöne Erfahrung macht, ist sie nie so beglückend und erfüllend, wie wenn man in Gemeinschaft Erfahrung macht. In Amerika spielen ja die Pastoren sehr gerne Golf. Das ist in Deutschland nicht der Fall, dass sich da jetzt keiner Gedanken macht, ob der Kraus die Gemeindefinanzen auf dem Golfplatz durchbringt. In Amerika ist ja auch viel billiger, da spielen die Pastoren Golf. Und ich habe von einem Pastor gehört, der war so müde von seiner Gemeinde und an einem Sonntag hat er gesagt, ich gehe heute nicht in den Gottesdienst. Und ich weiß nicht, wie es der Gemeinde ging, der Pastor kam nicht in den Gottesdienst. Er war auf dem Golfplatz, keiner war da und er spielte Golf und sagt, Gott, du kennst mich, du weißt, wie müde ich bin, wie schwierig die Gemeinde ist. Ich kann nicht mehr, ich brauche diese Auszeit heute am Sonntag. Und der Petrus steht neben Gott und sagt, das kannst du aber nicht zulassen, der ist Pastor, der gehört in die Gemeinde. Und Gott sagt, komm, lass ihn mal spielen. Und er spielt und wie so Pastoren das machen, die beten ja um Gottes Segen beim Spiel. Sagt, oh Gott, segne mein Spiel. Und er spielt so die Löcher durch und hat einen Hammerlauf. Er ist deutlich unter den Schlägen des Platzes und er kommt, was ist das 18. Loch, ist das letzte von so einem großen Platz. Er kommt zum letzten Loch. Er ist schon deutlich unter, wie heißt das, Par oder so, also deutlich unter den Schlägen, die üblich sind. Und dann holt er aus zum letzten Schlag und sagt, oh Gott, segne den letzten Schlag. Und dann schwingt er den Schläger und hat den Schwung seines Lebens, trifft den Ball optimal, 130 Meter, saust dieses weiße Rund durch die Luft, das Sausen, man hört's. Und dann fällt es aufs Green, das ist da, wo auch das Loch dann ist, rollt, 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 rollt und fällt in Loch Nummer 18. In der Fachsprache heißt es wohl Hole in One, mit einem Schlag das Loch getroffen. Und der Typ steht da, boah, das erste Mal mit einem Schlag das Loch getroffen. Und dann steht Petrus nebendran, dem Gott ist völlig sauer, sagt der Petrus. Wie kannst du ihn so segnen, dass er sogar so eine gute Runde mit einem Hole in One abschließt? Wie kannst du ihn segnen? Und Gott steht nebendran und sagt, och, ich bin da ganz entspannt. Wem will er es denn erzählen? Es braucht die Gemeinschaft. Die schönsten Dinge des Lebens muss man in Gemeinschaft erleben und genießen. Gott hat den Menschen so konstruiert, seine Idee war, wir sollten nahe in seiner Gegenwart leben und wir sollten nahe zueinander leben. Und es war die Idee von Gemeinde, als Jesus Christus auf diese Erde kam und gesagt hat, ich will meine Gemeinde bauen. Da hat er daran gedacht, einen Ort zu schaffen, an dem Menschen Gott wieder nahe kommen könnten und einen Ort, wo Menschen einander nahe kommen könnten. Gott dachte daran, dass das verloren gegangene Paradies nach und nach wieder zugänglich werden würde. Die Aufgabe von Gemeinde ist nicht, Veranstaltungen zu machen. Die Aufgabe von Gemeinde ist nicht, ein Servicepunkt zu sein. Die Aufgabe der Gemeinde von Jesus Christus in dieser Welt besteht darin, dass Menschen Gott nahe kommen und Menschen einander nahe kommen. Bill Heibels beschreibt in seinem Buch Mutig führen den Auftrag von Gemeinde. Und ich will ihn euch mal wieder lesen. Wir haben ihn ja schon mal gehabt. Es gibt nichts, was mit der Ortsgemeinde zu vergleichen ist, vorausgesetzt, sie funktioniert richtig. Ihre Schönheit ist unbeschreiblich. Ihre Kraft ist atemberaubend. Ihr Potenzial ist uneingeschränkt. Sie tröstet die Trauernden und heilt die Zerbrochenen durch Gemeinschaft. Sie baut Brücken zu Suchenden und bietet denen, die sich nicht mehr auskennen, die Wahrheit an. Sie hilft denen, die in Not sind, und breitet ihre Arme für die Vergessenen, die Unterdrückten und die Desillusionierten aus. Sie bricht die Ketten der Abhängigkeit, befreit die Gefangenen und gibt denen ein Zugehörigkeitsgefühl, die am Rand dieser Welt stehen. Egal wie groß die Kapazität für menschliches Leid ist, hat die Kirche doch eine größere Kapazität für Heil und Heilung. Keine andere Organisation auf der Welt ist mit der Kirche vergleichbar. Nichts kommt ihr nur annähernd gleich, vorausgesetzt, sie funktioniert richtig. Das ist Gottes Traum von Gemeinde. Ich finde, Heibels hat es wunderschön beschrieben in diesem Text. Und es ist sein Traum für uns als Einzelne. Die Bestimmung unseres Lebens besteht darin, dass wir dem lebendigen Gott nahe sind und nahe bei ihm leben. Und die Bestimmung von uns ist, dass wir nahe in Gemeinschaft leben. Wenn wir in Gemeinde kommen, in Kirche kommen, weil wir einen Gottesdienst besuchen wollen, dann gehen wir weit an dem vorbei, was Gottes Auftrag und Plan für Gemeinde ist. Gott wollte, dass eine Gemeinschaft entstehen würde, in der er in der Mitte wäre, erfahrbar. Eine Gemeinschaft, die einander nahe ist und eine Gemeinschaft, die so einen Reichtum hat, dass sie anderen geben kann. Und diesen Traum von Gemeinde träumt Gott auch für die VM Esslingen. Das ist sein Traum für uns. Aber es beginnt mit uns selbst. Die Frage ist, und da habt ihr dieses kleine Kärtchen vielleicht auf euren Plätzen vorgefunden, wo auf dieser Skala befindest du dich? Es beginnt nicht mit einer Organisation, es beginnt mit jedem Einzelnen von uns. Wenn du dir dieses kleine Kärtlein zur Hand nimmst, wenn du es nicht hast, kannst du es ja auf die Blitznachrichten dir eben kurz abzeichnen, dann möchte ich in einem Moment der Stille, der gleich kommt, dich gerne herausfordern, mal einzuschätzen, wie nah lebst du mit Gott? -10 würde so sagen, ich habe keinen Kontakt zu Gott. +10 würde sagen, ich bin absolut eng mit ihm verbunden. 0, das wäre so, der Kontakt ist hergestellt. So -5 wäre vielleicht, ich bin sehr am Suchen, ich bin so interessiert. Wenn das die Bestimmung deines Lebens ist, wird dir nichts anderes geben können, als diese Beziehung zu Gott. Wenn das die Bestimmung deines Lebens ist, wenn du so gemacht bist von Gott, ihn zu kennen und ihm nahe zu sein, dann ist das ein absolut wichtiger Punkt. Jesus Christus ist gekommen, dass wir Gott nahe kommen können. Wie nahe bist du Gott im Moment? Auch der du lange schon vielleicht fromm bist, lebst du nahe mit Gott? Erlebst du die Gegenwart Gottes in deinem Leben? Bist du eng mit Gott unterwegs oder ist er der, an dem man sich sonntags wieder neu erinnert? Ist Gott der +10, der absolutes Sagen in deinem Leben hat und du fragst ihn und richtest dich nach seinen Anweisungen? Oder ist Gott einfach nur so da und darf ab und zu den Segner in deinem Leben spielen? Ja, wäre vielleicht 0,5 auf der Skala. Und dann die Frage, wie nah bist du Menschen? Lebst du nah mit Menschen? Gibt es Menschen, mit denen du dein Herz teilen kannst, die deine innersten Gedanken kennen, denen du vertraust, deren Liebe du empfängst und die du liebst, für die du da bist? Oder bist du eine Insel geworden und lebst im Grunde genommen sehr funktional? Und deine ganzen Beziehungen sind Sachbeziehungen. Du klärst ganz viel, du bist höflich, du bist freundlich, aber deine Seele findet kein Gegenüber. -10, ich habe keinen, mit dem ich von Herz zu Herz Begegnung habe. +10, ich habe 3, 4 richtig gute Freundinnen oder Freunde, mit denen ich eng durch dieses Leben gehe, die mein Leben kennen, die mir dienen, denen ich diene. Na, diese Skala soll uns nur helfen, so eine kleine Idee zu bekommen, damit diese Predigt konkreter wird. Ich lasse jetzt einen Augenblick der Stille, wo ich dich bitte, dich selber einzuschätzen.